Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Brüder und Schwestern in Christus. Nach dem Marienmonat Mai ist der Juni nach alter Tradition dem heiligsten Herzen Jesu geweiht. Am kommenden Freitag feiert die Kirche ja das Herz-Jesu-Fest. In unserer Kölner Erzdiözese ist das auch der Termin der Priesterweihe. Die Verehrung des allerheiligsten Herzens Jesu gilt allgemein als eine Frömmigkeitsform, die es nur in der westlichen Kirche, der lateinischen Kirche gibt. Und tatsächlich ist diese Herz-Jesu-Verehrung, wie wir sie kennen und schätzen, auch in den katholischen Ostkirchen so nicht bekannt. Die großen und heiligen Theologen des Mittelalters haben über dieses Thema nachgedacht und geschrieben. Der Mönchsvater Bernhard von Clairvaux zum Beispiel, Albertus Magnus, der in Köln gelehrt hat, oder Bonaventura. Vertieft wurden diese Gedanken von den großen Zisterzienserinnen des Mittelalters, Mechthild von Magdeburg und Gertrud von Helfta. Die Kölner Kartäuser dann wieder haben diese Herz-Jesu-Verehrung sehr im Volk verbreitet und damit auch den zweiten Apostel Deutschlands sehr geprägt, Petrus Canisius. Schließlich hatte die Ordensfrau Margareta Maria Alacoque, von ihr hatte ich dieses Gebet zum Schluss vorgetragen. Also diese Ordensfrau hatte im Jahre 1675 eine Vision, in der ihr der Herr auftrug, die Verehrung des Herzens Jesu zu fördern. Und schließlich hat im Jahre 1856 Papst Pius IX. Das Hochfest des Herzens Jesu für die ganze lateinische Kirche vorgeschrieben. Der Herz-Jesu-Freitag, das werden Sie alle wissen, das ist der Monat, der Tag, der in den meisten Gemeinden in besonderer Weise begangen wird. Bei uns in Altenberg kommen dann immer die Frauen in die Frühmesse und dann ist auch Aussetzung und Anbetung, nachher gemeinsames Frühstück. Von uns Priestern weiß ich, das ist traditionell der Tag, wo wir den Kranken die Heilige Kommunion ins Haus bringen. Meine erste Kaplanstelle Anfang der 70er Jahre war in Wipperfürth und am Herz-Jesu-Freitagmorgen war die Kirche so voll, ähnlich wie jetzt hier, dass also viele Leute noch stehen mussten, nachdem zwei Priester erstmal eine Stunde Beichte gehört hatten. Warum ist das Bild vom Herzen Jesu so anziehend und so bedeutsam für den gläubigen Christen? Das Herz ist ja eigentlich ein Organ, wenn man das so sagen darf, das sehr egoistisch ist. Es versorgt nämlich lediglich den eigenen Körper mit Sauerstoff und mit den notwendigen Nährstoffen. Die Augen, die Ohren, Mund, die sind offen und ausgerichtet auf den anderen. Das Herz aber denkt nur an sich, an den eigenen Körper. Das Herz Jesu wird am Kreuz durch die Lanze des Soldaten geöffnet und wir hörten es eben, es flossen Blut und Wasser heraus. Das wird sofort von den Kirchenvätern interpretiert, dass damit die Sakramente der Taufe und der Eucharistie angedeutet werden. Darum heißt es ja in der Präfation vom Heiligen Herzen Jesu, aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heils. Das Herz Jesu versorgt also jetzt nicht mehr den eigenen Leib, es versorgt den Leib Christi, der die Kirche ist. Wir sind lebendige Glieder dieses Leibes, nämlich der Kirche, in dem Maß, in dem wir an diesen Lebensstrom, der vom Herzen Jesu kommt, angebunden sind. Die Eucharistie, die aus dem Herzen, also dem Innersten Jesu Christi kommt, die sein Fleisch und sein Blut ist, diese Eucharistie ist unsere Nahrungs- und Kraftquelle für unsere Seele, für unser geistliches Leben, wie wir singen, sie ist uns heilige Seelenspeise. Haben die Künstler da etwas falsch verstanden? Wo ist denn das Herz? Fragen Sie ein Kind, das braucht man den Körper nicht aufzumachen, legt die Hand auf die Brust und jedes Kind sagt, spürt das Herzklopfen, das ist doch auf der linken Seite. Und dann zeige ich auf das Kreuz. Bei jedem Kreuz oder Kreuzesbild, das ich kenne, ist die Wunde auf der rechten Seite. Die heutige Lesung hilft uns, dieses Rätsel zu lösen. An der rechten Seite des Tempels entspringt die Quelle mit dem gesunden Wasser. Es fließt in die Wüste. An beiden Ufern des Flusses wachsen Bäume, die reiche Frucht bringen. Und schließlich fließt das Wasser ins Salzmeer, das jetzt gesund wird, sodass Fische aller Art dort leben können. Das Bild ist leicht zu verstehen. Der Tempel, das wusste jeder Jude, das ist die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Im Allerheiligsten des Tempels war abgetrennt durch solche Vorhänge. Im Allerheiligsten des Tempels war ja die Bundeslade mit den beiden Tafeln und den 10 Geboten, die Mose vom Berg Sinai mitgebracht hat. Und darüber schwebte, so ist der Glaube der Jude, die Herrlichkeit Gottes. Shechina lernen wir in der Theologie, die Hoheit und Herrlichkeit Gottes. Der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr das Allerheiligste betreten, um die Schaubrote auszutauschen. Er war dabei angebunden an ein Seil, denn wenn er ohnmächtig würde, könnte man ihn an dem Seil wieder aus dem Allerheiligsten herausziehen. Der Tempel also ist die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Von dort geht alles Heil und alle Heilung aus. Wenn nun die Seitenwunde Jesu immer rechts gemacht oder gemalt wird, dann wird damit gesagt, dieser Jesus Christus ist der neue Tempel Gottes. Er ist die Anwesenheit Gottes unter den Menschen. Von hier empfangen wir Leben und Heil. Wenn wir also das allerheiligste Herz Jesu verehren, geht es nicht um Sentimentalität oder gar Kitsch. Es geht um das Kernstück unseres Glaubens und Lebens. Hier ist die Quelle des Lebens, die Quelle des Heils und aller Heiligung. Und weil die Gläubigen das spüren, darum ist die Herz-Jesu-Verehrung so populär. Meine Schwester wohnt zufällig in Paray-le-Monial. Sie kommt jetzt am Freitag mit ihrem Mann, einem Franzosen, zu mir zu Besuch. Wenn ich im Sommer, wenn ich Ferien habe, sie besuche, dann ist die ganze Stadt Paray-le-Monial zu. Überall sieht man große weiße Zelte. Und junge Familien mit vielen Kindern gehen durch die Stadt. Es ist dort immer ein Treffen der geistlichen Gemeinschaft Emmanuel. Auf den Straßen hören sie natürlich neben Französisch, Niederländisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch. Viele Blondschöpfe sind mir aufgefallen, Kinder also, die da rumlaufen. Und wenn sie dann in die Basilika gehen, sehr viel größer als hier unsere Kirche, die damals, als ich letztes Jahr da war, voll mit jungen Menschen, Jugendliche so von 12, 13 bis 20, die bei zahlreichen Priestern beichteten. Die hatten nicht genug Beichtstühle, die saßen die Priester so jeweils an den äußeren Ecken und die Kinder und Jugendlichen rückten dann ran und haben da alle der Reihe nach gebeichtet. Sie können sich denken, da geht das Herz eines Priesters auf. also die Herz-Jesu-Verehrung ist bis zum heutigen Tag außerordentlich populär. Sie haben eben gehört, dass ich 2 Jahre in Kasachstan tätig war. Neben dieser mehr Verwaltungsarbeit hatte ich die Seelsorge bei den Deutschsprachigen, die Schwestern. Da gab es auch Schwestern. Früher waren die heimlich, wohnten da in einem Haus zusammen. Und jetzt war die Religionsfreiheit plötzlich ausgebrochen, durften sie zum ersten Mal in Tracht gehen. Also morgens früh um 8, wir hatten sonntags 4 Messen, also richtig katholisch, deutsch, russisch natürlich, polnisch und ukrainisch. Also die erste Messe hatte ich. Und nach so einer Messe kam eine ältere Frau zu mir und die wohnte ganz am anderen Ende der Stadt und sagt, Pater sagt man da, kommen Sie mich doch mal besuchen, ich würde Ihnen gern unser Häuschen zeigen und den Garten. Natürlich habe ich den Gefallen getan. Ganz stolz hat sie mir also im Garten die Pomodori, das ist also russisch wie italienisch für die Tomaten und Morkow, die Möhren gezeigt, das ganze Haus bis zum Schlafzimmer. Links schlief der Mann, rechts die Frau und an der Wand, was war da? Herz Jesu, richtig. Und bei ihrem russischen Mann daneben das Bild von Stalin, traut vereint. Na, das erstaunt natürlich zunächst einmal, wenn man... Das war natürlich nicht in jedem Haus so. Wenn sie bei gläubigen Menschen ins Haus kamen, überall waren natürlich Herz-Jesu-Bilder. Entweder, wie gesagt, im Schlafzimmer, aber in der Regel über der Couch und ein Bild des Herzens Marie. Das passt wenig zusammen, Herz-Jesu und Stalin. Die wussten nicht, dass das ein Massenmörder ist. Für sie war er derjenige, der den großen vaterländischen Krieg siegreich beendet hatte. Wir nennen es Zweiten Weltkrieg, das war nur patriotisch zu sehen. Trotzdem habe ich das so interpretiert, wie sind also Hass und Lust am Bösen anders zu überwinden als durch die Liebe? Das Bild für Stalin war für mich schon das Bild für Hass und Lust am Bösen und das Herz Jesu das Bild für die Liebe. Wir glauben, dass die Liebe stärker ist als alles Böse. Und selbst so ein Hass wie das Wort Stalin, das heißt nämlich wörtlich nichts anderes als Stahl, ein Hass, der so hart ist wie Stahl, auch der kann erweicht werden und überwunden werden durch die Liebe Gottes. Wie gesagt, in den anderen Häusern war dann doch eher das Herz Jesu und das Bild des Herzens Marie zu finden. Und das gehört auch zusammen, denn wie kann man auf die Liebe anders antworten als mit Liebe? Darum gehören diese beiden Bilder zusammen. Wenn es um das Verhältnis Gott-Mensch geht, da steht Maria immer zunächst auf der Seite des Menschen. Sie hat Ja gesagt zum Willen Gottes und hat dieses Jahr durchgehalten bis zum Sterben ihres Sohnes am Kreuz. In den Evangelien werden nicht viele Worte Mariens überliefert. Dein Wille geschehe, kennen wir, tut, was er euch sagt, und dann müssen sie schon suchen. Aber sie hat ausgehalten, sie hat festgehalten an ihrem Sohn. In der entscheidenden Stunde ist sie da unter dem Kreuz, während der Petrus den Herrn verleugnet hat, ein anderer Apostel hat ihn sogar verraten. Wie Petrus, also wie so ein Amtsträger, muss nicht jeder Christ werden. Aber wie Maria muss jeder von uns werden. Ja sagen zum Willen Gottes und dann zu ihm stehen. In Mannheim war ja jetzt dieser Katholikentag, und da war viel vom Aufbruch die Rede. Kardinal Höffner, der mich zum Priester geweiht hat, hat immer betont, dass das Bleiben wichtiger ist. Die Treue hat immer was mit dem Bleiben zu tun. Maria ist bei ihrem Sohn geblieben. Die Echtheit einer Liebe zeigt und bewährt sich im Bleiben, in der Treue. Ich will natürlich nicht leugnen, dass es auch Aufbruch geben muss. Wenn der Herr einen ruft, dann kann man doch nicht im Sessel sitzen bleiben, sondern da muss man gleichsam aufspringen, aufbrechen und nachfolgen. Und das hat natürlich dann auch etwas zu tun mit sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Aber ob das mit Aufbruch in Mannheim gemeint war, das weiß ich nicht. Nun, Mannheim ist weit, wir sind hier in Stiepel und ich möchte Sie auffordern zu einer neuen Verehrung des Herzens Jesu. Das heißt, dass wir die Liebe Gottes, die er uns schenkt, erwidern durch unsere Liebe, durch eine brennende Liebe zu Gott, wie sie der heilige Bernhard zum Beispiel beschrieben hat und die sich erweist in der Liebe zum Nächsten. Durch eine Liebe, die im Blick auf den Herrn auch Schmerz und Leid auf sich nimmt. Durch eine Liebe, die durchaus gewisse Verhärtungen und Versteinerungen aufbricht und so selbst zu einem durchbohrten Herzen werden kann, das dann erst recht nicht mehr sich selbst versorgt, sondern wie das Herz unseres Herrn und Meisters sich verströmt an die anderen. Herr Jesus, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.